Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind auf Long Island angekommen. Die New York Islanders sind das Team, auf das ich heute in der Vorschau auf die Saison 24-25 schauen möchte. Bevor wir damit anfangen, an euch nochmal die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren, gerne weitersagen, sehr, sehr gerne auch bewerten. Ihr habt bei Spotify die Sonderaufgabe, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, einfach mal reinzuhören, damit ich dann ein weiteres Land auf der kleinen Karte habe, schön in rosa eingefärbt. Und da freue ich mich dann drüber. Damit könnt ihr dem Podcast helfen. Ansonsten schaut mal in die Shownotes. Ich habe es des Öfteren erwähnt. Da gibt es auch andere Wege. Wer da gerne was mit beitragen möchte, ist herzlich willkommen. Wie erwähnt, sind die Islanders das Thema. Und die New York Islanders sind insoweit etwas Besonderes, dass sie Platz Nummer 20 sind in der Wettquote von 1 bis 32. Das ist noch nicht so besonders, aber sie sind tatsächlich das erste Team, über das ich rede, was in der letzten Saison die Playoffs erreicht hat. Die Islanders hatten im Vorjahr eine Bilanz von 39 Siegen, 27 Niederlagen und sage und schreibe 16 Partien, wo sie zumindest nochmal einen Extrapunkt geholt haben. Das waren die meisten in der NHL zusammen mit den Montreal Canadiens und es hat ihnen ja insoweit nicht geschadet, dass sie die Playoffs erreicht haben. Und sie haben nicht nur die Playoffs erreicht, sie waren sogar Dritter in ihrer Division, in der Metropolitan. Allerdings, wenn man die Punkte insgesamt zählen würde im Osten, dann waren sie nur auf Platz 7. Sie hatten 4 Zähler weniger als Tampa. Da aber die ersten 3 Teams einer Division automatisch qualifiziert sind und es kein Seeding gibt von 1 bis 8 in der Konferenz, ist es so, dass sie sich dann eben fest qualifiziert haben. Für alle, die neu sind, die die Regularien nicht kennen, in der NHL ist der Modus im Moment so, dass aus den Divisions jeweils die ersten 3 Teams kommen. Es ist vollkommen egal, was die für Punkte haben. Also man kann eben so einen Fall haben wie dieses Mal, dass das Team Nummer 3 einer Division weniger Punkte hat als das Team Nummer 4 der andere Division und das ändert dann auch nichts an den Heimrechten oder so oder an der Platzierung, sondern als Team Nummer 3 in der Division spielen die Teams dann eben gegen die Nummer 2 in ihrer Division. Da wird nicht neu gesetzt aufgrund der Punkte. Also das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Ligen. Ich weiß jetzt gar nicht hundertprozentig genau, wie der Modus gerade in der NBA ist zum Beispiel, aber das ist aktuell der Modus in der NHL und dementsprechend können dann so Szenarien entstehen wie bei den New York Islanders, dass sie 94 Zähler haben. Die Tampa Bay Lightning hatten 98, aber Tampa Bay hat dann in den Playoffs auf Nummer 7 begonnen und die New York Islanders waren in ihrer Division eben entsprechend dann gegen das zweitbeste Team unterwegs. Das waren die Carolina Hurricanes, wie in der Vorsaison auch. Allerdings war es diesmal so, dass die Islanders nur 5 Spiele geschafft haben und dann eben entsprechend eine Niederlage erlitten haben gegen die Carolina Hurricanes. Ansonsten hatten sie in der letzten Saison einen Trainerwechsel. Lane Lambert wurde am 20. Januar entlassen. Da war die Bilanz 19, 15 und 11. Und dann hat Patrick Roy übernommen und der hat das Team zumindest noch in die Playoffs geführt. Sie hatten auch dann zwischendrin ja so eine kleine Krise. Das war nicht so besonders gut. Aber sie hatten am Ende in den letzten 9 Spielen 8 Siege und einmal einen Extrapunkt geholt. Und damit sind sie dann auf diesen Platz 3 gekommen. Eben nicht nur in die Playoffs, sondern tatsächlich dann auch auf Platz Nummer 3. Was ja dann schon auch durchaus bemerkenswert ist. Und Patrick Roy ist auch der erste Coach in der Geschichte der New York Islanders, der während der Saison übernommen hat und dann auch die Playoffs erreichen konnte. Also da hat er schon mal eine Bestmarke gesetzt und dann auch eine Premiere in der Geschichte der Franchise gefeiert, die ja nun auch schon relativ lange in der NHL aktiv ist. Wie waren die Statistiken der New York Islanders und kann man da vielleicht auch so ein bisschen draus ablesen, was denn die Probleme waren? Bei den geschossenen Toren, da lagen die New York Islanders auf Platz Nummer 22 mit 245 Toren. Bei den Gegentoren, da haben sie 258 kassiert. Das war immerhin Platz Nummer 18, wenn man das im ligaweiten Vergleich sieht. Also da zumindest schon mal ein Stück weit besser. Sie hatten auch ein negatives Torverhältnis. Sowohl die Capitals als auch die Islanders hatten ein negatives Torverhältnis. Das zeigt so ein bisschen auch schon die Qualität der Metro. Wie gesagt, ist ja auch nicht umsonst, dass das vierte Team der Atlantic mehr Punkte hatte als das dritte Team in der Metropolitan Division. Sagt viel aus insgesamt über die Qualität. Beim Corsi-Wert lagen sie auf Platz Nummer 27. Also das war nicht wirklich gut. Bei den Torchancen, die sie sich erspielt haben, da lagen sie auf Platz 9. Wenn man jetzt aber merkt, naja, Platz 22 bei den Toren, das heißt also die Abschlussquote, die muss ja nicht so besonders gewesen sein, richtig, da lagen sie auch wieder auf Platz 18. Fangquote war Platz Nummer 8, das war ganz ordentlich. Und dann gibt es noch die Special Teams und da gibt es ein Powerplay, das lag mit 20,4% auf Platz 19. Das ist noch okay, irgendwo im Mittelmaß. Und dann gab es etwas, das haben sie als Penalty-Killing bezeichnet. Es hatte aber eine Erfolgsquote, also eine Quote, Erfolg will ich da nicht in Zusammenhang bringen mit dem Wert, eine Quote von 72%, das war das schlechteste Unterzahlspiel der gesamten NHL. Ich will mal einmal kurz schauen, wie denn das zweitschlechteste Team war und wer das denn überhaupt war. Also 71,5% waren es. Das zweite waren die Anaheim Ducks mit 72,4%. Also das ist schon hinter einem Team wie den Ducks zu landen, hinter den Sharks gelandet, hinter den Blackhawks gelandet, hinter den Blue Jackets, hinter den Coyotes, den Canadiens. Wow. Also das ist schon ein sehr, sehr schlechtes Unterzahlspiel gewesen. Umso bemerkenswerter im Grunde, dass sie trotzdem die Playoffs erreicht haben. Also das war gar nicht so schlecht. Und wenn man mal schaut, was die Gegentore betrifft, da gab es einen richtigen Effekt bei Patrick Graf. Bevor er gekommen ist, waren es 3,36 im Schnitt, danach 2,89. In diesem Stretch zum Schluss waren es sogar unter 2 Gegentore pro Partie. Also man hat schon so ein bisschen gesehen, dass er die Defensive verbessert hat. Trotzdem erstaunlich, dass es eben nicht gelungen ist, auch dieses Unterzahlspiel irgendwie ein bisschen anzupassen, wobei natürlich Unterzahlspiele und auch so die Habits, die Gewohnheiten, die Wege und die Strategie dann auch eher ein bisschen was für die Offseason sind. Da kann man in der regulären Saison dann eher noch ein bisschen an Stellschrauben drehen, aber das war's dann auch. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich würde einfach erstmal so ein bisschen auch auf die Neuzugänge eingehen. Thema Salary Cap Space. Besonderheit, die New York Islanders haben aktuell, zumindest laut Puckpedia, einen Salary Cap Space von 0, nämlich genaue Punktlandung $88 Millionen, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spaß ist, den sich Lou Lamoriello da erlaubt hat oder ob es wirklich so ist. Einmal kurz zum Vergleich die andere Seite aufgemacht. Also bei Spotcheck, da haben sie 88,95 Millionen als Cap-Hit. Also nicht ganz die Punktlandung, sondern ein bisschen drüber. Gut, hängt vielleicht auch davon ab, dass die, oder damit zusammen, dass die jetzt einen Spieler mit reingenommen haben, der vielleicht jetzt von der Puckpedia-Seite nicht mit reingezogen wurde. Also die Islanders auf jeden Fall capped out. Je nachdem, wen sie dann nachher im Roster haben wollen, müssen sie da ein bisschen basteln. Was ist passiert in der Offseason? Gegangen sind aktuell Cal Clutterbuck, ein Teil der Identity Line, Robert Bortuzzo, also Clutterbuck übrigens Unrestricted Free Agent, Robert Bortuzzo, der ist in Utah. Ich habe hier noch notiert Matt Martin, allerdings ganz frisch Matt Martin, auch ein Teil der Identity Line, der hat einen Professional Tryout-Vertrag bekommen und ist dementsprechend noch mit der Möglichkeit dabei, noch einen neuen Vertrag wieder bei den Islanders zu bekommen. Carsten Kuhlmann ist auch Unrestricted Free Agent. Sebastian Aho ist in Pittsburgh. Ken Appleby ist in der AHL. Und Ruslan Ishakov ist wieder zurück in die KHL. Apropos KHL, von Spartak Moskau kommt zur neuen Saison Maxim Tsiplakov. Der hat die meisten Tore erzielt in der KHL, also durchaus mit Vorschusslorbeeren da mit reingekommen. Anthony Duclair kommt, der hat zuletzt in Tampa gespielt, die Saison letztes Jahr in San Jose begonnen. Keith Kincaid kommt mit einem Professional Tryout, da komme ich gleich noch zu, warum das vielleicht auch einen gewissen Hintergrund hat. Liam Foudy kommt aus Nashville, Frederik Karlstrom aus Dallas, Markus Hochberg aus Ottawa, der hat allerdings zuletzt 2021 NHL gespielt. Ja, dann Keith Kincaid, da fangen wir gleich mal an mit dem Thema Torhüter. Die New York Islanders haben auf dem Papier ein super Torhüter-Duo, nämlich Semyon Varlamov als Backup und Ilya Sorokin. Bei Sorokin war es ja so, dass der vor 2 Jahren auf Platz 2 gelandet ist, meine ich, was die Vezina Trophy betrifft. Also da schon eine sehr, sehr gute Spielzeit hatte vor 2 Jahren. Aber die letzte Saison, die war nicht so gut. Bilanz 25-19-12, das war noch okay. Aber er hatte für sich gesehen die schlechtesten Werte, was den Gegentorschnitt betrifft. Der war knapp über 3 und die Fangquote war nur 90,9%. 56 Spiele insgesamt, 55 als Starter. Und das waren eben seine schlechtesten Werte, was jetzt diese klassischen Metriken betrifft. Beim Wert Gold Save Above Expected, da lag er mit plus 1,4 auf Platz 43. Das war, also für manche wäre das okay von Wert her, nur man muss einordnen, er war im Vorjahr auf Platz Nummer 3 mit plus 38,7. Also das ist eben schon ein großer Schritt zurück für ihn gewesen in der letzten Spielzeit. Und das hat den Islanders natürlich auch so ein Stück weit wehgetan, dass sie eben dann nicht nur über ihn dann nicht unbedingt die Punkte geholt haben. Tatsächlich war es so, dass Varlamov nachher der Starting-Goalie war zum Ende der Saison hin, auch in den Playoffs. Da gab es dann ein Spiel, wo Sorokin gespielt hat, das war Spiel Nummer 3 und da hat Patrick Roy ihn nach nicht mal einer halben Stunde wieder rausgenommen. Also das Vertrauen war nicht ganz so groß in Sorokin. Jetzt gab es zuletzt die Meldung, dass Sorokin verletzt ist, dass er wahrscheinlich auch den Start der Saison verpassen wird. Er hat sich, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Offseason verletzt. Also war letzte Saison keine Verletzung mit dabei. Das heißt also, er hatte vielleicht einfach mal ein schlechtes Jahr und das kann ja durchaus auch mal passieren, in den Jahren zuvor eben einer der besten Torhüter der Liga. Darauf bauen natürlich die New York Islanders, dass eben Sorokin in der nächsten Spielzeit wieder besser spielt, aber wie gesagt, diese Verletzung ist vielleicht auch der Grund dafür, warum man jetzt Keith Kincaid so einen Professional Tryout gegeben hat, weil man vielleicht noch ein Backup dann für Varlamov haben möchte für die ersten Wochen. Ich sage jetzt mal so, wenn man das positiv sehen will, manchmal ist gar nicht schlecht, wenn ein Torhüter vielleicht am Anfang so eine kleine Pause hat, dann kann er sich noch ein Stück weit vielleicht auch besser auf die Saison vorbereiten. Ich weiß natürlich nicht, was das für eine Verletzung ist, die Sorokin aktuell hat. Das kommt bei den Islanders auch selten mit Details ans Licht. Dementsprechend wird man da eher nicht mehr so viel drüber erfahren. Aber ja, ich würde eben sagen, dass an der Stelle das vielleicht so ein bisschen Glück im Unglück ist, dass jetzt die Verletzung ist und er dann hoffentlich über den Rest der Saison gesund bleibt und dann auch das Vertrauen vom Coach bekommt. Denn Patrick Roy ist natürlich jemand, der selber weiß, als ehemaliger Torhüter, der auch mit viel, viel Emotionen dabei war, der weiß, welches Vertrauen ein Torhüter haben muss von seinem Coach. Und da muss man eben abwarten, ob er da vielleicht auch einen guten Weg findet, dann mit Sorokin umzugehen und dementsprechend ihn dann auch wieder so ein Stück weit aufzubauen. Patrick Roy ist ein gutes Stichwort, gibt ja den Neuzugang Anthony Duclair, also jemand, der Offensive mitbringen soll. Und da kann man durchaus auch sagen, dass Duclair vielleicht bei den San Jose Sharks jetzt nicht so viel getroffen hat. Das mag aber auch an den Mitspielern gelegen haben. Nachdem er dann zu den Tampa Bay Lightning gewechselt ist, da hat er 15 Punkte gehabt, 8 Tore, 7 Vorlagen in 17 Spielen. Das ist also schon mal nicht so schlecht. Dementsprechend hat er da angedeutet, was möglich ist, wenn er vielleicht mit guten Mitspielern in einer Reihe spielt. Und wenn ich mir einfach mal das Depth-Chart jetzt anschaue, aktuell wird er hier aufgestellt mit Bo Horvat und Matthew Barzal. Also Duclair, Horvat, Barzal als erste Reihe. Das ist sicherlich nicht schlecht. Bo Horvat hat letzte Saison dann gut gespielt, finde ich, gegen Saisonende. 33 Tore gemacht, 35 Vorlagen, das war in Ordnung. Matthew Barzal hatte auch eine tolle Saison, 80 Punkte in 80 Spielen. Einziger Vorwurf, den man ihm öfter so ein bisschen macht, ist, dass er natürlich nicht selber so viel trifft. 23 Tore hat er nur gemacht. Dafür aber eben 57 Vorlagen. Auch bemerkenswert, er ist ja von der Center-Position auf die Flügelposition gewechselt. Also das hat soweit da auch ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, mit Duclair zusammen kann das schön eine erste Reihe sein, die ein bisschen mehr Offensive eben generiert, die auch ein bisschen mehr Tore noch generieren kann als in der Vorsaison. Also das kann ich mir da durchaus gut vorstellen. Zweite Reihe, Brock Nelson, vielleicht ein richtig unterschätzter Spieler in der NHL. Der hat, glaube ich, in der dritten Saison hintereinander 34 oder mehr Tore gemacht. Will ich jetzt einmal kurz nachschauen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Brock Nelson, 34 Treffer in der letzten Saison. Und wenn ich jetzt mal auf seine Karrierestatistik schaue, ja, war richtig. Vor zwei Jahren hat er 37 Treffer, vor einem Jahr waren es 36 Treffer und jetzt in der abgelaufenen Spielzeit 34, leichter Rückschritt, okay, aber er hat konstant deutlich über 30 Tore erzielt, also das ist schon etwas, was nicht viele Spieler in der NHL geschafft haben in den letzten Jahren und er geht so ein bisschen unter, würde ich sagen, klar, liegt auch daran, dass die New York Islanders jetzt auch nicht so das populärste Team sind und nicht das Team sind, was viele Zuschauer dann auch aus anderen Märkten vor den Fernseher lockt und dementsprechend stehen die Spieler dann auch nicht so im Rampenlicht. Ja, das eben dann die zweite Reihe mit Brock Nelson. Kyle Palmieri, der hat letzte Saison auch gut gescored, 30 Tore, also auch da 30 Treffer ist auch gut und dann eben so ein bisschen die Unbekannte und tatsächlich ist es wohl auch so, dass bei den Islanders Maxim Tsiplakov so ein bisschen jemand ist, den man zwar gescoutet hat, wo man sich aber nicht sicher ist, wie denn die Fähigkeiten aus der KHL sich dann in der NHL darstellen. Das ist ja häufig so, dass man da nicht unbedingt einen Schluss ziehen kann, was es dann in einer anderen, in einer vermeintlich dann besseren Liga bedeutet, wenn dort ein Spieler reinkommt. Also er sicherlich so ein bisschen so eine Wildcard für die Islanders und sag mal so, wenn er auch solide treffen kann, vielleicht auch an die 30 Tore, eine zweite Reihe mit dreimal 30 Tore stürmen, das wäre natürlich schon sensationell, muss man aber abwarten, ist wirklich schwer zu prognostizieren. Die dritte Reihe, Jean-Gabriel Pageau, Pierre Engvall und Mannschaftskapitän Anders Lee. Bei Anders Lee ist auch so ein Stück weit die Kritik da gewesen letzte Saison, dass er eben nicht so gespielt hat, wie das von ihm als Captain auch erwartet wird. Hat 37 Punkte gehabt, 20 Tore, aber so ein bisschen mehr Produktion hätte man sich, glaube ich, durchaus vorgestellt bei den Fans der Islanders. Also da gab es schon einige Kritik an Lee. Und dann, ja, die Identity-Line, aus wem wird sie bestehen? Im Moment steht hier Casey Cizikas, Kyle MacLean und Simon Holmström. Kann ich schwer sagen, ob das dann die Reihe sein wird. Matt Martin, wie gesagt, kriegt ein Professional Tryout. Also Lou Lamoriello ist ja auch jemand, der sehr treu ist, auch gegenüber seinen Spielern, die lange Jahre im Verein waren. Deswegen ist es so ein bisschen überraschend, dass Clutterbuck und Martin nicht einen neuen Vertrag bekommen haben. Aber wie schon erwähnt, es gibt halt eben auch einen neuen Coach. Und der neue Coach hat ja auch seine Vorstellungen. Und vielleicht passen die eben nicht mehr zu diesem alten Spielstil, den die Islanders vor allem dann mit dieser vierten Reihe dort aufs Eis gebracht haben. Erwähnung sei noch, das wollte ich auch noch sagen, bei Anthony Duclair, der hat unter Patrick Roy schon gespielt bei den Quebec Maritimes. Also kennt Roy schon damals, als er noch Nachwuchsspieler war. Von daher ist das ja auch etwas, wo man dann sagen kann, es wird einer der Gründe gewesen sein, warum die New York Islanders dann Anthony Duclair einen neuen Vertrag angeboten haben. Was gibt's zur Verteidigung zu sagen? Da hatten die New York Islanders in der letzten Saison ziemliches Verletzungspech. Sie haben insgesamt 10 Verteidiger eingesetzt und nur Alexander Romanov und Noah Dobson, die haben mehr als 59 Spiele gemacht. Alle anderen, Pelleck, Pullock, Mike Riley, Scott Mayfield, die waren alle durch die Bank verletzt in der letzten Spielzeit und das hat natürlich dazu geführt, dass eben die Verteidigung dann auch nicht so solide war, nicht so gut war, wie man das in den Vorjahren auch schon bei den New York Islanders gesehen hat. Sie hoffen sicherlich darauf, dass eben diese Spieler gesund sind, dass sich dadurch dann vielleicht auch das Unterzahlspiel verbessert. Denn natürlich trägt es dazu bei, wenn Spieler verletzt sind, dass das Unterzahlspiel eben auch nicht eingespielt ist und dass die Formationen nicht eingespielt sind und dass dementsprechend dann auch die Leistungen dort nicht so gut sind. Ja, sie können gut kombinieren, auch, glaube ich, in der Verteidigung so ein bisschen, dass sie da auch offensive und defensive Spieler zusammenstellen. Noah Dobson sei noch erwähnt, der eine richtig gute Spielzeit hatte als Verteidiger, 70 Punkte, 10 Tore dabei mitgemacht. Also das war schon sehr, sehr gut. Er war der zweitbeste Scorer hinter Matthew Barzal. Das sollte in der nächsten Saison vielleicht anders sein. Also ich glaube schon, dass da dann eben auch eine Bo Horvat vielleicht wieder weiter mit vorne sein könnte und vielleicht auch einen Brock Nelson, dass die Dobson überholen. Ist natürlich klar, ist gut, wenn du einen Verteidiger hast, der mit in der Offensive präsent ist, aber trotzdem sollten eben dann auch die Stürmer vorne mit dabei sein. Bei Matthew Barzal vorne zum Beispiel wartet man ja auch immer noch so ein bisschen drauf. Schafft er vielleicht mal eine 90, eine 100-Punkte-Saison wieder? Kann er vielleicht auch mal an die Mitte 30 Tore ran? Auch das wäre ja etwas, was ihnen sehr helfen würde und was dann eben auch dazu beitragen könnte, dass sie die Playoffs wieder erreichen. Was gibt es bei Prospects zu sagen? Sie haben nicht so wirklich viele. Es gibt William Dufour, der hat in der AHL gespielt letztes Jahr. Den haben sie im 2020er Draft an Position 152 verpflichtet, aber er ist zumindest das am höchsten eingeordnete Prospect, beziehungsweise derjenige, von dem man am ehesten erwarten kann, dass er in der nächsten Saison vielleicht dann auch mal ein paar Spiele bekommt, entweder weil andere verletzt sind oder weil sie einfach auch entsprechend dort ja, das Spiel beleben wollen, mal was anderes in der Offensive versuchen wollen. Also das sind so die Gründe dann, warum vielleicht dann Dufour auch bei den New York Islanders in der NHL spielt. Was ist von den Islanders zu erwarten? Also sie haben eine Quote, habe ich schon erwähnt, das ist Platz Nummer 20. Übrigens ist die Quote gleich mit den Penguins und den Red Wings. Nächste Folge ist über die Pittsburgh Penguins. Die Quote ist 1 zu 500. $500 gibt es für einen Dollar Einsatz auf den Stanley Cup Sieg der New York Islanders. Und sie haben natürlich jetzt die Situation, dass Patrick Roy jetzt den kompletten Sommer hatte, um sich auf das Team einzustellen, um sich zu überlegen, wie er mit dem Team spielen will, um eben zum Beispiel einen Anthony Duclair zu bekommen, ein paar Veränderungen im Roster zu haben, um gesund zu werden, hatten sie auch die Off-Season-Zeit. Und das sind alles Gründe, die dafür sprechen könnten, dass die New York Islanders in der nächsten Saison etwas besser dastehen. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht auch im Vorjahr die Platzierung gehabt, die möglich ist. Es ist, glaube ich, auch nicht umsonst so, dass sie vor 2 Jahren 91 Zähler hatten, meine ich ungefähr, und dann auf Wildcard 1 gelandet sind. Letztes Jahr waren es jetzt 94. Sie waren eben knapp nicht auf der Wildcard, aber trotzdem ist das eine ähnliche Leistung gewesen. Und ich glaube einfach, dass die New York Islanders ein recht mittelmäßiges Team sind, das mit ein bisschen Glück, mit gutem Verlauf, auch mit Schwächen der anderen, muss man ja auch deutlich sagen, die Playoffs erreichen kann. Klar, das ist möglich. Aber ansonsten machen sie erstmal keine Angst dem Gegner. Allerdings muss man dazu sagen, sie haben mit Sorokin so ein bisschen eben auch diesen kleinen Joker, wenn der richtig gut spielen kann und dann auch in der Playoff-Serie gut drauf ist, dann ist das ein Torhüter, der auch eine Playoff-Serie durchaus mal vielleicht nicht klauen kann, aber zumindest einem favorisierten Team das Leben sehr, sehr schwer machen kann. Wenn es ihnen dann noch gelingt, die Neuen so ein bisschen zu integrieren, auch Produktion zu bekommen, vielleicht habe ich ja erwähnt von einem Lee, vielleicht die anderen auch wieder 30-plus-Tore zu machen, Barzal, Wildcard mit einem KHL-Spieler mit dabei. Also das sind alles Punkte, die, wenn sie richtig gut laufen, dafür sorgen könnten, dass die Islanders vielleicht maximal auf Platz 3 landen. Aber ich sehe sie eher so in diesem Konvolut zusammen mit den Penguins, zusammen mit den Capitals, vielleicht mit Abstrichen die Flyers, wo es eigentlich um Platz 4 oder 5 geht, je nachdem, ob dann der Wildcard-Platz auch für die Playoffs reicht. Vorne, wenn man sich die Metro anguckt, die Devils sehe ich vorne. Die Rangers auch noch, die Hurricanes sind schlechter geworden, okay, aber trotzdem finde ich qualitativ sind sie noch über den Pens, den Capitals, den Islanders eben. Und ja, nochmal, wenn es richtig gut läuft, dann haben sie die Möglichkeit, Platz 4 zu bekommen in der Division. So eine Saison wie letztes Jahr, wo die Devils geschwächelt haben und dann eben der dritte Platz sogar frei war, da glaube ich nicht so richtig dran. in der nächsten Spielzeit und dementsprechend wird es dann sehr, sehr schwer, glaube ich, für die New York Islanders, die Playoffs zu erreichen. Das ist auch eine Folge dieser ganzen Verträge, die Lamoriello abgeschlossen hat. Das sind teilweise hochdotierte Verträge, nicht extrem hoch, aber auch langdotierte Verträge. Er hat No-Trade-Clauses für Spieler gegeben, die jetzt nicht unbedingt solche No-Trade-Clauses haben müssten. Also Pierre Engvall sei da mal genannt oder Scott Mayfield auch. Also das sind schon Spieler, wo du dann sagen musst, naja, warum bekommt so ein Akteur eine No-Trade-Clause oder No-Movement-Clause für alle, die neu mit dabei sind? Das bedeutet im Prinzip, dass du den Spieler entweder gar nicht tauschen kannst ohne Zustimmung des Spielers oder dass es so No-Trade-Listen gibt, dass ein Spieler einfach sagt, hier diese 10 Teams, zu denen darfst du mich nicht tauschen, oder manchmal gibt es das auch andersherum, dann geht der Spieler eine Liste ab mit 15 Teams, zu denen darfst du mich tauschen. Und das sind alles einfach Dinge, die einem General Manager das Leben dann recht schwer machen, und natürlich kann man diese Klauseln nutzen, gar keine Frage. Also wenn man jetzt das Beispiel bei den New York Islanders natürlich nimmt, zum Beispiel Matthew Barzal, der hat sicherlich so eine Klausel, Bo Horvat hat so eine Klausel, vielleicht noch hinten bei den Verteidigern, bei Pulock, bei Pellack, das kann man noch nachvollziehen, aber Spieler aus der zweiten, dritten, vierten Reihe oder aus dem zweiten und dritten Verteidigerpaar, die sollten normalerweise diese Klauseln nicht bekommen. Bei den Islanders gibt es einige, wenn ich mal bei den Stürmern allein gucke, was sind das, 2, 4, 6, 8, die solche Klauseln haben. Bei den Verteidigern sind es immerhin noch 3. Noah Dobson zum Beispiel hat die noch nicht, wobei der Vertrag auch nur noch ein Jahr geht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der im nächsten Jahr dann bei seinem neuen Vertrag auch so eine Klausel, eine Art Klausel bekommen wird. Und ja, also da ist Lou Lamoriello auch an der Situation, in der er sich und in der sich die Islanders befinden, ein Stück weit selber schuld. Ja, jetzt habe ich 25 Minuten über die Islanders geredet. Ist auch erstaunlich, weil es eigentlich ja ein Team ist, wie gesagt, das jetzt nicht unbedingt so aufregend ist. Aber gut, waren, glaube ich, auch einige Themen mit dabei und eben insgesamt mit der Situation mit Patrick Roy durchaus auch eine interessante Konstellation. Das war meine Vorschau auf die New York Islanders. Wie bereits erwähnt, geht es dann morgen weiter mit der Vorschau auf die Pittsburgh Penguins. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.